Der Herr ist auferstanden. So begrüßen wir uns gerne am Ostermorgen und haben das ja auch heute getan. Und ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Warum sagen wir das? Warum rufen wir uns das gegenseitig zu? Ist das nur ein Gruß, ein Ritual ohne besonderen Inhalt, so wie wir der Kassiererin im Supermarkt fröhliche Ostern wünschen, ohne großartig drüber nachzudenken? Oder empfinden wir an diesem besonderen Tag tatsächlich etwas wie Osterfreude, die wir weitergeben wollen an die Menschen, die uns heute Morgen begegnen? Freude über die Nachricht von der Auferstehung, auch nach 2000 Jahren noch. Echt jetzt? Und wenn wir diese Freude empfinden, wie lange hält sie vor? Heute noch den ganzen Tag, vielleicht sogar noch morgen, denn da ist ja auch Feiertag. Hat die Nachricht, dass unser Herr auferstanden ist, vielleicht gar eine Bedeutung für unseren Alltag? Der Herr ist auferstanden. Das bedeutet zunächst einmal vor allem, dass er lebt. Prägt dieses Wissen unser Leben? Wer von uns jeden Morgen mit dem Gedanken aufwacht, dass Jesus lebt und darüber eine Freude empfindet, die ihn durch den ganzen Tag trägt, der darf jetzt erstmal abschalten und dann zum Lobpreis wieder einschalten. Wem das, wie mir, nicht so geht oder jedenfalls nicht jeden Morgen, mag mit mir in den Bericht des Jüngers Johannes über den Ostermorgen schauen. Vielleicht machen wir zusammen eine Entdeckung, die geeignet ist, nachhaltige Freude zu wecken. Ich lese aus dem 20. Kapitel des Johannesevangeliums die Verse 1 bis 18. Am ersten Tag der neuen Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus besonders geliebt hatte, in Klammern, das war wohl Johannes selbst, und berichtete ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinenbinden daliegen, aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden daliegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde, aber das verstanden sie damals noch nicht. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende, den anderen am Fußende. Frau, warum weinst du? Fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Frau, warum weinst du? Fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Rabuni, das bedeutet Meister. Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Wenn ich den Text so auf mich wirken lasse, dann kann ich ehrlich gesagt zunächst einmal nicht so sehr viel Osterfreude entdecken. Da jubelt niemand. Begeisterung scheint bei keinem der drei Menschen aus dem Umfeld Jesu durch. Stattdessen drei sehr unterschiedliche Reaktionen auf das leere Grab und keine klingt irgendwie fröhlich. Da ist zunächst Maria aus Magdala. Jesus hatte sie von 7 Dämonen befreit. Sie hat also allen Grund, Jesus besonders dankbar zu sein. Und tatsächlich ist sie die Erste, die zum Grab läuft, noch vor Sonnenaufgang. Was sie in aller Frühe dort will, verrät uns der Evangelist nicht. Aber offenbar erwartet sie nicht, dort etwas anderes vorzufinden als ein verschlossenes Grab. Vermutlich will sie einfach nur trauern. Wir hören oft von Menschen, die am Grab eines geliebten Menschen, oft eines Ehepartners oder Elternteils, mit dem oder der Verstorbenen reden. Sie erzählen ihm, wie sehr sie ihn vermissen, was sie erlebt haben, welche Sorgen sie haben und so weiter. Ich habe das am Grab meines Vaters auch schon getan. Wir reden uns etwas von der Seele. Das tut dem Trauernden gut, obwohl er weiß, dass er nicht gehört wird. Selbstverständlich erwarten wir nichts und sind auch nicht überrascht, dass wir keine Antwort erhalten. Überrascht bis entsetzt wären wir, wenn das anders wäre. Als Maria entdeckt, dass der Stein vor der Grabeshöhle beiseite gerollt ist, läuft sie sofort zu Petrus und Johannes, um ihnen zu berichten, was sie gesehen hat, ohne auch nur vorher in das offene Grab zu schauen. Was soll schon anderes geschehen sein, als dass jemand den Leichnam entfernt hat? Sie hat nichts anderes erwartet als einen Leichnam. Deshalb kann sie sich auch nichts anderes vorstellen als dessen Verlegung oder Diebstahl. Einfach mal zu gucken, fällt ihr nicht ein. Oder ist sie vielleicht so überrascht von dem geöffneten Grab, dass sie sich nicht traut, hineinzusehen? Hat sie Angst vor dem, was sie entdecken könnte? Wenn wir auf die Reaktion von Maria schauen, dann tun wir das mit dem Wissen des gesamten Neuen Testamentes, sozusagen im Nachhinein, im Rückblick. Ohne dieses Wissen ist die Reaktion der Maria verständlich. Für sie ist Jesus tot und alles, was bleibt, ist Enttäuschung, ist Trauer über den Verlust ihrer Hoffnungen und Erwartungen. Und nun wird sie in ihrer Trauer gestört. Etwas stimmt nicht und sie kommt nicht auf die Idee, dass es ihre Erwartungen sind, die nicht stimmen. Wenn man Nichtchristen auf Jesus anspricht, bekommt man gelegentlich die Antwort, dass er ein besonderer Mensch war, der viel Gutes getan hat und vorbildlich gelebt hat. Und dass er offenbar hingerichtet wurde, weil der herrschenden Clique in Israel nicht gepasst hat, was er gesagt und getan hat. Damals, vor ca. 2000 Jahren. Geschichte, nicht mehr. Der Mann ist tot. Von ihm ist nichts mehr zu erwarten. Selbst für ein mildes Bedauern ist da nach all dieser Zeit kein Anlass mehr. Wer so denkt, für den ist das Grab noch geschlossen, nicht offen und auch nicht leer. Und selbst wenn es wahr sein sollte, dass das Grab leer war, dann ist sein Leichnam beiseite geschafft worden von seinen Jüngern. Auferstehung, unglaubwürdig. Sowas gibt es nicht. Man erwartet nicht, dass Jesus lebt. Manchmal habe ich den Eindruck, dass selbst unter Christen diese Auffassung langsam und unauffällig an Boden gewinnt. Erwarten wir noch etwas von Christus oder haben wir ihn nur als beerdigt auf dem Schirm? Jemand, bei dem man sich seinen Kummer von der Seele reden kann, von dem man aber nicht wirklich eine Reaktion erwartet. Wie am Grab eines Angehörigen, der vielleicht schon lange tot ist und tot bleibt. So richtig tot ist man erst, wenn man vergessen ist, sagt der Volksmund. Aber so richtig lebendig ist man durch das Erinnern auch nicht. Da ist kein Anlass und kein Raum für echte Osterfreude. Als Maria bei Petrus und Johannes ankommt und von ihrer Vermutung berichtet, dass der Leichnam Jesu verschwunden sei, machen die beiden sich sofort auf dem Weg zum Grab. Und offenbar sind sie aufgeschreckt, denn sie haben es eilig. Das liest sich fast wie ein Wettlauf, so begierig sind sie darauf, selbst zu sehen, was los ist. Johannes gewinnt den Wettlauf, aber kaum angekommen, verhält er sich merkwürdig. Statt so schnell, wie er zum Grab gekommen ist, auch hineinzugehen, schaltet er erstmal auf Vorsicht um, hält sich erst einmal zurück. Er wagt einen kurzen Blick hinein, bleibt aber draußen. Warum das? Wovor hat er Angst? Vielleicht ist diese Vorsicht, diese Zurückhaltung einfach nur Teil seines Charakters. Ganz anders Petrus. Ich sehe ihn vor meinem geistigen Auge, er kommt zwar später an, geht aber gleich durch. Vorsicht und Zurückhaltung sind seine Sache nicht. So kennen wir das aus den Evangelien. Ungestüm, ungeduldig, stets vorneweg, oft unüberlegt und auf sie mit Gebrüll. Es kommt mir vor, als stürme er in die Grabeshöhle hinein. Hier bin ich, was liegt an? Als hätte er jemanden gebraucht, der ihn mitzieht, folgt ihm nun auch Johannes und sieht, was Petrus sieht. Der Leichnam Jesu, den sie erwartet hätten, ist nicht da. Und offenbar ist er nicht einfach verlegt oder gar gestohlen worden. Denn dann wären die Leichentücher und die Binden, mit denen ein jüdischer Leichnam zur letzten Ruhe gebettet wird, nicht zurückgeblieben, ordentlich gefaltet und aufgeräumt, das eine dahin, das andere dahin. Man hätte ihn ganz sicher nicht nackt gestohlen oder verlegt. Was war passiert? So unterschiedlich wie das Verhalten der beiden Jünger bei der Ankunft am Grab war, so unterschiedlich ist auch ihre Reaktion auf das, was sie sehen. Johannes, der Vorsichtige, sieht, Jesus ist nicht da, die Leichentücher sind ordentlich zurückgelassen. Und offenbar erinnert er sich an das, was er von Jesus gehört und bei den Propheten gelesen hat. Für ihn ist die Sache damit klar. Jesus ist, so wie er es angekündigt hatte, auferstanden. Er glaubte, steht da ganz lapidar. Und aus dem Zusammenhang ist eindeutig klar, was er glaubte. Jesus ist nicht tot, er lebt, er ist auferstanden. Johannes scheint zuerst mit dem Kopf zu glauben. Es ist plausibel, es passt, es überzeugt, also kann ich es glauben. Viele Menschen funktionieren so, ich übrigens auch. Sie glauben zuerst mit dem Kopf und dann vielleicht irgendwann auch mit dem Herzen. Petrus dagegen glaubt offenbar noch nicht. Jedenfalls berichtet der Evangelist nichts davon. Und das hätte er mit Sicherheit getan, wenn auch Petrus geglaubt hätte. Petrus sieht das Gleiche wie Johannes und versteht nichts. Fast ist man versucht zu sagen, er versteht wieder einmal nichts. Ein sehr großes Herz voller Liebe für seinen Herrn, aber sein Kopf scheint da nicht immer mitzukommen. Ein Mensch, der glaubt, wenn sein Herz berührt wird. Das leere Grab, das bei Johannes zum Glauben und Vertrauen führt, berührt das Herz des Petrus offenbar nicht. Wenn ich mich mit Petrus und Johannes vergleiche, muss ich feststellen, dass ich von beiden etwas habe, wie uns das wahrscheinlich allen geht. Manchmal stürme ich einfach darauf los, wie Petrus, um dann später zu begreifen, dass ich nichts begriffen habe. Und manchmal, wesentlich öfter, brauche ich jemanden, der mir vorangeht und mich mitreißt, um zu sehen, zu begreifen, zu glauben und meinem Glauben entsprechend zu handeln. Es tut gut zu wissen, dass schon die Jünger, die die Osterbotschaft von der Auferstehung ihres Erlösers als Erste erfahren haben, ganz unterschiedlich darauf reagiert haben. Wir sehen das ja nicht nur bei Petrus und Johannes. Wir sehen es dann auch bei dem Skeptiker Thomas und bei den enttäuschten Emmausjüngern. Und bei allen sehen wir Jesus, wie er geduldig und liebevoll jeden zur Erkenntnis und zum Glauben führt, der bereit ist, sich dahin führen zu lassen. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich freue mich über jeden, der jedes Mal von ganzem Herzen jubelt, wenn ihm bewusst wird, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Ein wenig beneide ich ihn oder sie darum. Es tut aber gut zu wissen, dass er auch die Verständnislosen, die Vorsichtigen, die Skeptiker und die Enttäuschten nicht zurücklässt. Das lässt mich hoffen, dass er auch mich nicht zurücklässt. Dass er auch mit mir und vielleicht mit dir Geduld hat und liebevoll darauf wartet, dass wir begreifen, dass er lebt und begreifen, was das für uns bedeutet. Johannes glaubt, Petrus offenbar noch nicht. Was machen die beiden Profiliertesten unter den Jüngern mit dieser Erkenntnis? Der Bericht des Johannes dazu lässt mich etwas ratlos zurück. Sie gehen nach Hause. Einfach so. Jesu Leichnam ist verschwunden. Na gut, gehen wir erstmal nach Hause. Jesus ist auferstanden. Super, aber jetzt geht's erstmal nach Hause. Vielleicht frühstücken. Ich gestehe, dass ich der Übersetzung nicht so ganz getraut habe und deshalb im griechischen Urtext nachgesehen habe. Da steht tatsächlich, dass die beiden nach Hause gehen in ihre Häuser. Nichts sonst. Man hätte erwartet, dass sie als Erstes zu den anderen Jüngern gehen und mit denen beraten, was jetzt zu tun ist. Aber nein, das tun sie nicht. Sie gehen nach Hause. Heike hat eben so gejubelt. Hätte ich auch erwartet, zumindest bei Johannes, wenn Petrus schon nichts verstanden hat. Aber nein, auch Johannes geht nach Hause. Ich bin nicht sicher, ob ich damit richtig liege, aber ein wenig finde ich mich darin wieder. Manchmal fällt mir auf, dass ich meine Glaubenserlebnisse wie auch meine Zweifel und meine Ratlosigkeit gerne zunächst einmal für mich selbst behalte. Ich nehme sie mit nach Hause. Erst mal selbst darüber nachdenken. Ich glaube, ich brauche das manchmal. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Offenbar haben auch Petrus und Johannes das gebraucht. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber zurück zu Maria. Sie ist den beiden Jüngern wieder zum Grab gefolgt und hat gewartet. Anscheinend kümmert sich keiner der beiden um sie und so bleibt sie zurück am leeren Grab, allein mit ihrer Trauer, ihrem Schmerz, ihrer Verwirrung, ihren Tränen. Endlich überwindet sie sich, schließlich ist den beiden Männern ja auch nichts passiert, und sieht in das Grab hinein und sieht da was ganz anderes als die Männer. Der Leichnam fehlt zwar immer noch, aber jetzt sitzen zwei Engel im Grab. Sie stellen ja eine Frage, die wir sofort als rhetorisch erkennen. Warum weinst du? Ich weiß nicht, ob Engel Gedanken lesen können, aber in dieser Situation wird es jedem Engel klar sein, warum Maria weint. Sie wollen gar nicht wissen, warum sie weint. Sie wollen ihr signalisieren, dass es keinen Grund mehr gibt zu weinen. Und dann ist plötzlich Jesus da. Er tritt hinter Maria und stellt die gleichen Fragen wie die Engel. Und mit der nächsten Frage, die er stellt, bin ich gar nicht mehr so sicher, dass die Frage nach dem Grund der Tränen nur rhetorisch gemeint war. Wen suchst du? Fragt Jesus. Wen sucht Maria damals vor knapp 2000 Jahren? Maria sucht einen Leichnam. Sie sucht nicht nach einem Lebenden. Für sie gilt, was für Petrus und Johannes geschrieben ist. Es stand ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde, aber das verstanden sie damals noch nicht. Auch Maria hat das noch nicht verstanden. Wen suchst du, wenn du nach Jesus suchst? Wen suche ich? Suche ich im übertragenen Sinne nach einem Leichnam? Jemanden, an den ich mich erinnere aus den Geschichten, die ich über ihn gelesen oder gehört habe? Den ich verehren kann, wie man einen wichtigen und geachteten Menschen verehrt, der von uns gegangen ist? Wir werden ihn in ehrender Erinnerung behalten, sagt man gerne in Nachrufen von wichtigen Menschen. Oder rechne ich damit, dass ich einem Jesus begegne, der lebt? Einem Jesus, der nicht meine ehrende Erinnerung an ihn will, sondern der als Lebender mein Leben teilen will, an meinem Leben teilnehmen will, Zentrum meines Lebens sein will. Der Auferstandene begegnet Maria, aber die erkennt ihn zunächst nicht. So sehr ist sie gefangen in ihren geringen Erwartungen, dass sie nicht wahrnimmt, dass der lebendige Jesus ihr begegnet. Erst als Jesus sie beim Namen ruft, erkennt sie, wer da mit ihr spricht. Sie dreht sich um und sieht, ihr Meister lebt. Und von diesem Augenblick an ist alles anders. Petrus war derjenige, dem das leere Grab nichts sagte. Der hatte immer noch nicht begriffen, dass Jesus auferstanden war, ist und deshalb wieder zur Tagesordnung übergegangen war, Petrus. Johannes war derjenige, bei dem der Blick ins leere Grab den Glauben an die Auferstehung weckt. Und Maria ist diejenige, die die ganz persönliche Begegnung mit dem lebendigen Jesus braucht, um zu erkennen, dass er lebt. Auch mit Maria habe ich etwas gemeinsam. Manchmal brauche ich einfach die Begegnung mit dem lebendigen Jesus, um mich wieder daran zu erinnern, dass er lebt und sein Leben mit mir teilen will. Und manchmal bin ich so sehr in meinen geringen Erwartungen an Jesus befangen, dass ich gar nicht erkenne, dass der lebendige Herr mit mir spricht. Ich hoffe, dass er mich dann bei meinem Namen ruft, so wie er es bei Maria getan hat. Jesus gibt Maria einen Auftrag. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Jesus will, dass seine Jünger es als erstes erfahren, die Trennung zwischen ihm und seinem Vater, die er am Kreuz erlebt und erlitten hat, ist wieder aufgehoben. Auferstehung bedeutet nicht nur, dass Jesus lebt. Sie bedeutet auch, Jesus und der Vater sind wieder eins. Das hat auch Folgen für die Jünger. Geh zu meinen Brüdern, trägt Jesus der Maria auf. Ich habe es nicht nachgeprüft, aber irgendwo habe ich gelesen, dass Jesus an dieser Stelle seine Jünger erstmals seine Brüder nennt. Mit seiner Auferstehung sind seine Jünger zu Kindern seines Vaters geworden, zu seinen Brüdern und Schwestern, wenn das kein Grund zur Osterfreude ist. Auferstehung ist mehr als ein leeres Grab. Auferstehung ist die Garantie für das Versprechen, das Jesus seinen Brüdern und Schwestern gibt: Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Johannes berichtet, dass Maria den Auftrag ausführt, den Jesus ihr gegeben hat. Sie hat den Herrn gesehen und ruft es den Jüngern zu. Über deren Reaktion auf diesen Zuruf schweigt Johannes zunächst. Wir erfahren dann in den nächsten Versen, die wir nicht gelesen haben, dass sie sich am gleichen Abend hinter verschlossenen Türen versammeln. Sie haben Angst vor den Juden, aber sie müssen reden. Und dann kommt die Osterfreude doch noch bei ihnen an. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Osterfreude stellt sich ein, als die Jünger dem lebendigen Herrn begegnen. Diese Osterfreude wünsche ich euch und mir, heute und täglich neu, aus einer täglich neuen Begegnung mit unserem lebendigen Herrn. Amen.